Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Herr von Rebeck, auf Rebeck im Havelland, ein Birnbaum in seinem Garten stand. Die meisten Deutschen kennen den kleinen Ort in Brandenburg wahrscheinlich aus Fontanes Gedicht. Vor einigen Monaten war Rebeck aber auch wegen eines anderen Vorfalls in den Schlagzeilen. Mehr dazu im Lauf der Sendung. Außerdem geht es heute um die Frage, wie viele Ladestationen für E-Lkw wir in Europa zukünftig brauchen werden. Im Studio ist Arndt Reuning. Herzlich willkommen. Das ZDF-Magazin Frontal hat gerade berichtet über die Kampagne HVO 100 Goes Germany. HVO 100, das ist eine Art Dieselersatz aus überwiegend natürlichen Quellen, nämlich aus Pflanzenölen. Und für den wirbt diese Kampagne und hinter der steht wiederum der Münchner Automobilclub Mobil in Deutschland. Laut ZDF-Recherchen hat dieser Verein Premium-Kooperationen angeboten und damit auch direkte Kontakte versprochen ins Bundesverkehrsministerium. Wir nehmen das zum Anlass zu fragen, was ist das denn eigentlich für ein Treibstoff, der da seit einigen Wochen erhältlich ist an deutschen Zapfsäulen und was sind seine tatsächlichen Potenziale? Diese Frage habe ich weitergegeben an Karin Arnold vom Wuppertal-Institut. Ich wollte vor der Sendung von ihr wissen, was genau verbirgt sich denn hinter diesem Kürzel HVO 100.
HVO steht für Hydrotreated Vegetable Oil und ist damit in der Tat ein biogenbasierter Kraftstoff, der aber auf einem anderen Stand der Technik ist als der Biodiesel, den wir von früher kennen, oder auch das Pflanzenöl, was man eben tatsächlich direkt mehr oder weniger von der Frittenbude in den Tank kippen konnte und benutzen konnte. HVO ist also tatsächlich ein Kraftstoff, der technisch auf einem anderen Stand ist, ein angepasster synthetischer Kraftstoff mit besseren Verbrennungseigenschaften als die ursprünglichen Biokraftstoffe der ersten Generation. Es bleibt aber ein Kraftstoff, der im Motor verbrennt und der damit natürlich auch Emissionen produziert. Die mögen bilanziell deutlich geringer sein als natürlich der fossilbasierte Diesel, aber es ist nach wie vor eben keine komplett emissionsfreie Antriebsart, die hier betrieben wird.
Schauen wir da auf die Details. Vor allem interessiert mich zunächst einmal, woher stammt denn dieses Pflanzenöl, das da verarbeitet wird zu Treibstoff? Was sind das für Öle?
Der Vorteil dieser, wie ich sagte, recht fortschrittlichen Aufbereitungstechnik ist, dass man hier tatsächlich ein ganzes Potpourri an Einsatzstoffen verwenden kann. Und das können durchaus eben schon mal benutzte Öle sein. Also klassischerweise wird jetzt zitiert, eben das Altöl, was eben tatsächlich vielleicht in der Pommesbude schon mal benutzt worden ist. Oder es kann tatsächlich wirklich um Abfallstoffe gehen, die dann sozusagen nochmal nachgenutzt werden und eben energetisch verwendet werden. Das klingt sehr gut, das ist auch tatsächlich ein deutlicher Vorteil. Jedoch muss man da eben einfach wissen und auch sagen, dass das Potenzial an diesen reinen Abfallstoffen natürlich recht begrenzt ist. Also wir werden niemals genug Altöl aus der Pommesbude zur Verfügung stellen können, um damit wirklich relevante Mengen des heutigen Dieselbedarfs decken zu können. Insofern ist es eine Nische, die in sich sicherlich ihren Sinn hat, aber es wird niemals der ganz große Wurf für den Kraftstoffsektor werden und es wird niemals die Abhängigkeit vom fossilen Diesel für sich genommen beenden können.
Eine Nische, sagen Sie. Ich könnte mir aber auch vorstellen, wenn man dann doch zu anderen Ölen greift, zu anderen Pflanzenölen, dass man damit natürlich Geld verdienen kann. Damit wären dann aber möglicherweise auch Schäden für die Umwelt verbunden, wenn wir zum Beispiel denken an das Palmöl und was dort in den Anbauländern dann vor Ort vorgeht.
Natürlich, das ist tatsächlich eben der Fall, dieser technische Prozess guckt nicht so genau danach, was geht da eigentlich rein. Und das, was mit einem Altöl möglich ist, ist natürlich umso einfacher möglich mit jedem x-beliebigen pflanzlichen Öl, wie Sie das gesagt haben, ob das jetzt Rapsöl aus Deutschland ist oder Sojaöl aus Brasilien oder was auch immer. Das merkt dieser Prozess nicht und das merkt auch der Endanwender dann nicht mehr. Das heißt, es besteht hier eine Möglichkeit, vielleicht auch eine Wahrscheinlichkeit, dass da ein Einfallstor geöffnet wird, wo man dann eben nicht mehr nur Altabfälle verwendet, was ja auch durchaus ökologisch noch sinnvoller ist, sondern es besteht eben auch die Möglichkeit, auch sehr in sich klimaschädliche und umweltschädliche Pflanzenstoffe eben zu benutzen.
Es handelt sich bei HVO 100 ja trotzdem immer noch um einen Treibstoff aus nachwachsenden Rohstoffen. Das heißt, CO2, das emittiert wird, wurde vorher von den Pflanzen gebunden. Wie sieht das denn von Ihrer Seite aus mit der CO2-Bilanz? Ist das nicht doch ein Argument für diesen Kraftstoff?
Ja, auch da muss man genau unterscheiden und genau hinschauen. Es wird bei Biokraftstoffen oder insgesamt bei Bioenergie ja häufig so gesagt, dass es zumindest bilanziell CO2-neutral ist, weil eben die Pflanze während ihres Wachstums das CO2 aufgenommen hat, was dann eben emittiert wird. Jetzt muss man aber sagen, dass das zwar für das Pflanzenwachstum gilt, aber auch eine Pflanze ja nicht nur für sich alleine und ganz ohne Unterstützung sozusagen wächst. Man hat in der Regel eine Vielzahl an Hilfsstoffen, sei das jetzt Düngemittel, sei das wirklich eben Hilfsmittel für den Betrieb von Traktoren etc., die ja heutzutage auch alle noch nicht klimaneutral gestellt sind. Das heißt, es kommen in jedem Fall eine Vielzahl an Emissionen noch aus Hilfsenergie und Vorkettenemissionen dazu, die berücksichtigt werden müssen. Jetzt werden die nochmal sozusagen verstärkt für die andere Seite für Abfallstoffe in der Regel nicht nochmal mitbilanziert, sondern das ist ja, wenn es denn so läuft, dass man da eben ein Altöl nochmal verwendet, wäre man ja schon in der zweiten Lebenszyklusphase, wo dann eben auch diese Hilfsenergien tatsächlich nicht mehr so stark zum Buche schlagen. Aber das ist und bleibt eben eine bilanzielle Berechnung. Und tatsächlich kommt ja einfach am Ende des Verbrennungsprozesses am Motor entsteht CO2. Und anders als in einem großen Industrieprozess hat man ja an einem einzelnen Auto, an einem einzelnen Kraftfahrzeug nicht die Möglichkeit, dieses CO2 irgendwie aufzufangen. Das heißt, das wird tatsächlich emittiert. Und jetzt ist es einfach ja so, dass wir in dem Prozess des Klimawandels so weit sind, dass es Stimmen gibt, die sagen, egal ob das jetzt bilanziell neutral ist oder nicht, wir können es uns nicht leisten, noch ein weiteres Gramm CO2 zu emittieren, wenn wir andere Möglichkeiten haben. Und gerade im Kraftfahrzeugbereich haben wir andere Möglichkeiten und sollten deswegen nicht weiter auf den Weg der Verbrennungsprozesse setzen.
Sagt Karin Arnold vom Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt, Energie. Und wir bleiben im Straßenverkehr. 3,7 Millionen Lkw waren im Januar dieses Jahres in Deutschland zugelassen. Nur 2% davon mit einem elektrischen Antrieb. Dieser Anteil wird jedoch steigen auf europäischen Straßen. Das Problem dabei, eine Akkuladung, die reicht nicht aus, um Waren von Südspanien bis nach Norddänemark zu transportieren. Es braucht also Ladestationen. Eine aktuelle Studie, die sagt nun, nur 1000 von diesen Ladestationen seien nötig in ganz Europa. Kann das stimmen? Claudia Neumeier hat nachgefragt in ihrem aktuellen Zahlencheck.
Studie. 1000 Ladestandorte können fast alle E-Lkw versorgen.
Deutlich weniger Ladestationen für E-Lkw erforderlich als bisher angenommen.
1000 Megawatt-Charger genügen für E-Trucks in Europa.
Da kommt die Zahl her.
1000 Ladepunkte sollen ausreichen, um in wenigen Jahren fast den gesamten europäischen E-Lkw-Verkehr mit Energie zu versorgen. Zu dem Ergebnis kommt eine Studie des Fraunhofer Instituts für System- und Innovationsforschung, ISI. Die Studienautoren gingen davon aus, dass im Jahr 2030 15% aller Lkw elektrisch betrieben werden. Um die idealen Standorte für die Ladestation zu bestimmen, nutzten die Wissenschaftler zwei Datensätze. Der erste enthielt Daten darüber, auf welchen Strecken wie viele Lkw fahren. Und der zweite war eine Liste von 18.000 öffentlich zugänglichen Lkw-Parkplätzen. In einer Kooperation mit Amazon und mit Hilfe deren Open-Source-Tools Chalet berechnete man, um 91% des europäischen E-Lkw-Verkehrs im Jahr 2030 mit Energie zu versorgen, sind nur 1000 Ladestandorte nötig.
Das sagt der Experte.
Wenn wir von einem Vollausbau der Elektromobilität im Lkw-Bereich sprechen, sprechen wir sicherlich von deutlich mehr Infrastruktur. Aber so, wir gehen ja davon aus, dass diese Lkws etwa 4,5 Stunden fahren. Das heißt, so alle 300, 350 Kilometer zur Nachladung müssen. Und das ist mit 1000 Ladepunkten, also Ladeorten, sage ich mal. Da sind ja dann immer mehrere Ladestationen pro Ort, die da notwendig sind. Über Europa müsste das gut hinkommen.
So ordnet Dirk-Uwe Sauer, Professor für elektrochemische Energieumwandlung und Speichersystemtechnik an der RWTH Aachen, die Zahl ein. Er war nicht an der Studie beteiligt. Er hält es auch für realistisch, dass bis 2030 tatsächlich 15% der Lkw auf europäischen Straßen elektrisch betrieben sind. Aber nur, wenn auch der Ausbau der Infrastruktur zügig vorangeht.
Die Speditionen können natürlich nur wirklich auf batterieelektrische Trucks setzen, wenn sie sicher sind, dass sie auch durchkommen durch Europa mit einem Ladenetz. Und umgekehrt ist es auch für die Ladestationen wichtig, dass sie eine gewisse Frequenz haben, weil das refinanziert sie ja.
Gesetzlich ist geregelt, dass Lkw-Fahrer nach 4,5 Stunden Fahrt eine Pause einlegen müssen. Diese könnte dann für den Ladevorgang genutzt werden. 30 bis 45 Minuten dauert der. Mit 1000 Ladestandorten, an denen jeweils mehrere E-Lkw gleichzeitig aufgeladen werden, könnte man den größten Teil des elektrischen Schwerlastverkehrs versorgen. 9% blieben laut den Berechnungen des ISI noch übrig.
Wir haben ja relativ vorsichtig gerechnet mit nur 400 Kilometer Reichweite und wir haben ja nicht mal Lademöglichkeiten im Depot angenommen,
sagt Studienautor Patrick Plötz. Indem man zusätzliche Ladestationen baut oder Fahrzeuge mit größerer Reichweite einsetzt, könne man ihm zufolge auch noch die restlichen 9% des E-Lkw-Verkehrs versorgen.
Wir haben es da ja mit Profis zu tun. Ne? Das heißt, jede Spedition weiß ja genau, was ihre Logistikverbindungen sind, die sie bedienen und kann dann genau entscheiden, wo sie eben jetzt schon batterieelektrische LKWs einsetzt und wo sie eben dann erstmal noch auf dem konventionellen bleibt.
Das sagen andere Studien.
Die Europäische Union fördert den Ausbau der Ladeinfrastruktur für elektrisch angetriebene Fahrzeuge. Im Rahmen des Green Deals sollen bis zum Jahr 2030 2000 Ladestationen für E-Lkw entstehen, also doppelt so viele, wie das ISI berechnet hat. Das sei aber kein Widerspruch, sagt Patrick Plötz. Die Differenz komme daher, dass die EU einen anderen Ansatz gewählt hat.
Das heißt, die haben nicht geguckt, wo sollten wir anfangen zu bauen, wo sind die wichtigsten Korridore, sondern die haben geguckt, hier ist das Autobahnnetz und es müssen jetzt alle x Kilometer entlang des Autobahnnetzes Lkw-Stationen gebaut werden.
Wie schnell die Elektrifizierung des Güterverkehrs auf europäischen Straßen gelingen kann, da gibt es unterschiedliche Prognosen. Das Institut für Energie- und Umweltforschung Heidelberg geht in einer 2022 erschienenen Studie davon aus, dass E-Lkw die Neuzulassungen im Jahr 2030 dominieren werden. Die Anschaffungskosten seien für die Spedition zwar höher, aber durch die niedrigeren Betriebskosten würden sich E-Lkw trotzdem rechnen.
Ich glaube, die Lkw-Hersteller sind jetzt soweit, die könnten jetzt liefern. Die Batterietechnologie dafür steht bereit für diese erste Generation,
sagt Energiespeicherexperte Dirk-Uwe Sauer.
Und jetzt ist es dann vor allen Dingen natürlich eine Frage der Regulatorik, eben auch der Emissionseinsparziele, die in den verschiedenen Sektoren realisiert werden müssen. Das ist, unterliegt alles der Frage von politischem Willen.
Fazit: So belastbar ist die Zahl.
Es ist realistisch, dass der Großteil des europäischen E-Lkw-Verkehrs im Jahr 2030 mit nur 1000 Ladestandorten versorgt werden kann. Um die europäischen Klimaschutzziele zu erreichen, ist es notwendig, dass der Infrastrukturausbau jetzt schnell vorangeht. Die Logistikunternehmen jedenfalls wären bereit.
Der aktuelle Zahlencheck war das von Claudia Neumeier. In der kleinen Ortschaft Rebeck in Brandenburg, da konnten Wissenschaftler im Januar dieses Jahres beobachten, wie ein Meteorit vom Himmel fiel. Seine Bruchstücke, die wurden wenige Tage später eingesammelt und schnell war klar, es handelt sich um ein ganz besonders seltenes Exemplar unter den zehntausenden Meteoriten, die der Wissenschaft bekannt sind. Im Naturkundemuseum Berlin werden die Brocken seither untersucht. Sven Kästner hat für uns dort vorbeigeschaut.
In der Meteoritensammlung des Naturkundemuseums Berlin öffnet Kustos Ansgar Greshake einen von 8 grauen Stahlschränken, zieht ein Schubfach voller Gesteinen heraus.
In diesen Schränken befinden sich gut 12.000 Bruchstücke von über 7.000 verschiedenen Meteoriten.
Von den weltweit wissenschaftlich analysierten 74.000 Meteoriten sind nur etwa 90 sogenannte Aubrite mit spezieller Zusammensetzung. Anfang dieses Jahres ist einer dazugekommen und er fiel den Berliner Forschenden fast vor die Füße. Im brandenburgischen Ribbeck konnten sie die Brocken nur wenige Tage nach dem Fall einsammeln. Auch das eine Besonderheit. Die allermeisten Meteoriten liegen schon zehntausende Jahre auf der Erde und sind den Umweltbedingungen hier ausgesetzt, bevor Wissenschaftlerinnen oder Wissenschaftler sie finden. Im Labor des Naturkundemuseums untersuchen die Forschenden den frischen Meteoriten Rebek, wie sie ihn nach dem Fundort getauft haben. Ansgar Greshake öffnet ein imposantes Gerät mitten im Raum.
Was hier aussieht wie die Kommandobrücke von Raumschiff Enterprise, ist eine sogenannte Elektronenstrahlmikrosonde. Hinter diesem gewaltigen Wort verbirgt sich einmal ein Elektronenmikroskop, wo man also tatsächlich schauen kann mit hoher Auflösung. Und dieses Gerät ist auch in der Lage, chemische Analysen durchzuführen, und zwar in Bereichen von etwa 1/1000 Millimeter.
Damit haben die Forschenden die Zusammensetzung des Rebek-Meteoriten bestimmt. Im Gegensatz zu den meisten Asteroidenstücken ist Eisen fast gar nicht enthalten. Dafür viel Gestein und Magnesiumsilikate, die typische Zusammensetzung von Aubriten. Auffällig ist die Ähnlichkeit mit der Oberfläche des Merkur, dem der Sonne nächsten Planeten. Wegen deren riesiger Masse fällt eigentlich alles, was vom Merkur abgeschlagen wird, direkt Richtung Sonne, nicht zur Erde. Forschende haben eine Theorie entwickelt, wie die Stücke trotzdem zu uns gekommen sein könnten.
Die Diskussion ist schon seit vielen, vielen Jahren. Gab es in der Frühphase unseres Sonnensystems einen großen Einschlag auf dem Merkur, wo wirklich große Brocken in den Asteroidengürtel das äußere Sonnensystem transportiert wurden? Und von denen kriegen wir jetzt Meteorite, sozusagen über den Umweg. Das klingt so ein bisschen sehr konstruiert, aber das ist so die Idee, weil die Chemie so besonders ist. Das kennt man sonst nicht.
Was erschwerend hinzukommt, auch die Merkuroberfläche ist bisher insgesamt wenig bekannt. Ab 2025 wird die europäisch-japanische Raumsonde Bepi Colombo den Planeten erkunden. Wissenschaftler könnten die Daten dann mit dem Rebek-Meteoriten vergleichen, um dessen Herkunft zu entschlüsseln. Was klar ist, die ältesten kosmischen Gesteine, die auf der Erde eingeschlagen sind, stammen aus der Anfangszeit des Sonnensystems vor gut 4,5 Milliarden Jahren. Vermutlich auch Rebek. Mineraloge Ansgar Greshake beschreibt sie als Urmaterie.
Diese Gefüge, diese Texturen, wie die Minerale zusammenhängen, die einzelnen Komponenten, die da drin sind, bei diesen ganz ursprünglichen, die seit 4,5 Milliarden Jahren nicht verändert wurden, gibt es auf der Erde nicht mehr. Die Erde ist zwar daraus entstanden, aber es haben ja geologische Prozesse dazu geführt, dass wir hier Granite haben, dass wir Vulkanausbrüche und Basalte haben, dass wir Sedimentgesteine haben, Sandsteine, Kalksteine, dass wir metamorphe Gesteine haben, Gneise. Das sind ja alles Prozesse, die auf einem großen Planeten ablaufen. Das haben diese Stücke nicht gesehen.
Deshalb lassen sich aus den seltenen Bruchstücken auch Rückschlüsse auf die Entstehung des Sonnensystems ziehen. Entsprechend groß ist das Interesse. Die Berliner Forschenden haben Teile verschickt an Kolleginnen und Kollegen in Europa und den USA. Bei der NASA zum Beispiel untersuchen Wissenschaftler Fragmente des Rebek-Meteoriten auf organische Spuren. Geologe Christopher Hamann eilt in sein Labor am Naturkundemuseum. Er schiebt einen sandkorngroßen Krümel des Meteoriten unter ein Lichtmikroskop, das mit einem Laserstrahl kombiniert ist. Das Gerät kann auch gasförmige oder flüssige Einschlüsse anzeigen. Auf einem Bildschirm erscheinen sehr feine Details der mineralogischen Struktur.
Was wir jetzt machen können, ist einfach mal diesen milchig-weißen Kristall messen.
Ein Kollege schaltet das Raumlicht aus, damit das Laserspektrum nicht gestört wird.
Wir wollen jetzt halt rausfinden, ist da beispielsweise Wasser drin oder was sind da für fluide Phasen drin, die uns Rückschlüsse geben können auf die Bildungsbedingungen von diesem Körper, von dem der Meteorit oder der Asteroid halt im Prinzip stammt.
Die Forschenden gehen davon aus, dass der Merkur als möglicher Ursprung des Meteoriten während seiner Entstehung einmal aufgeschmolzen ist, genauso wie die Erde. Würden sie trotzdem Wasser in den Bruchstücken des Aubrits finden, hieße das, dass Magma, also flüssiges Gestein, trotz seiner Hitze Wasser enthalten kann. Das könnte auch Hinweise darauf geben, wie das Wasser auf die Erde gekommen ist.
Wie der Rebek-Meteorit untersucht wird, das erklärte Sven Kästner. Und damit kommen wir zu den Wissenschaftsmeldungen des Tages mit Lucian Haas.
Teile des Gehirns können in einen Mikroschlaf fallen und das, während andere Teile des Gehirns wach bleiben. Das hat ein Forschungsteam aus den USA bei Experimenten mit Mäusen beobachtet. Die Forschenden werteten Langzeitmessungen der Hirnströme der Tiere aus, und zwar mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz. Diese konnte den Schlafzustand nicht nur wie üblich anhand charakteristischer langwelliger Muster in den Hirnströmen erkennen. Die KI lernte auch ein schlafendes und ein waches Gehirn anhand sehr kurzer, nur wenige Millisekunden dauernder Aktivitätszustände zu unterscheiden. Weitere Analysen zeigten, dass solche kurzen Schlaf- und Wachzustände sogar gleichzeitig in verschiedenen Hirnregionen auftreten können.
Klimamodelle überschätzen die Albedo von Eis.
Albedo ist ein Maß für den Anteil des einfallenden Sonnenlichts, der von der Erdoberfläche direkt wieder zurückgestrahlt wird. Helles Eis hat eine sehr hohe Albedo, weshalb die Eisflächen der Erde eine wichtige kühlende Funktion im Klimasystem haben. Eine Studie von Forschenden der University of California in Irvine zeigt nun aber, dass einige Klimamodelle die Albedo von Eis überschätzen. Für die Eisflächen Grönlands zum Beispiel um bis zu 5%. Das ergab ein Vergleich der Modelldaten mit Satellitenmessungen der tatsächlichen Albedo des grönländischen Eispanzers. Die Klimamodelle prognostizieren deshalb auch eine zu geringe Schmelzrate für das Eis. Sie müssen nun angepasst werden. Die in der Realität geringere Albedo beruht darauf, dass verwehter Mineralstaub und Ruß, aber auch Algenbewuchs die Eisoberfläche etwas dunkler erscheinen lassen.
Das Narkosemittel Propofol stürzt das Gehirn ins Chaos.
Das berichten Forschende des Massachusetts Institute of Technology im Fachjournal Neuron. In Versuchen mit Rhesusaffen zeichneten sie über implantierte Elektroden die elektrischen Vorgänge im Gehirn auf, während die Tiere eine steigende Dosis des Betäubungsmittels erhielten. Die Messungen zeigten, dass Propofol bestimmte Aktivitäten im Gehirn hemmt. Dabei werden aber auch Schaltkreise heruntergefahren, die die Erregungsausbreitung im Gehirn steuern. Damit führt Propofol dazu, dass das Gehirn seine Selbstkontrolle verliert und in einen chaotischen Erregungszustand verfällt. Dieser äußert sich dann als Bewusstlosigkeit.
Für Teilchenbeschleuniger mit Myonenstrahlen ist eine Hürde gefallen.
Myonen sind Elementarteilchen, die in vielen Eigenschaften den Elektronen ähneln, aber eine 200-mal größere Masse besitzen. Forschende des Imperial College London konnten in Experimenten zeigen, dass sich Myonen magnetisch beschleunigen und, wenn stark abgekühlt, dabei in einen so engen Strahl zwängen lassen, dass auch damit Kollisionsexperimente mit ausreichender Trefferquote möglich sein sollten. Bisher werden in großen Teilchenbeschleunigern nur Protonen, Elektronen oder Ionen aufeinander geschossen. Mit vergleichbaren Myonenbeschleunigern könnten eines Tages deutlich höhere Energien erreicht werden, bei geringeren Kosten und weniger Platzbedarf.
Lithium-Ionen-Batterien werden dehnbar.
Mobile, biegsame Elektronik, die zum Beispiel direkt in Kleidung integriert werden kann, gilt als interessanter Zukunftsmarkt. Doch dafür bräuchte es auch genauso flexible Batterien für die Stromversorgung. Forschern aus China ist es gelungen, Lithium-Ionen-Akkus komplett aus elastischen Komponenten aufzubauen, also sowohl die Elektroden als auch den dazwischenliegenden Elektrolyten. Das berichten sie im Fachmagazin ACS Energy Letters. Die Akkus enthalten eine leitfähige Lithium-Polymerpaste, die zwischen weiche Silikonfilme eingekapselt ist.
Sternzeit, 17. Juli. Eine Astronomin, James Webb und Joe Bidens Medaille. Eine der Hauptverantwortlichen für das James-Webb-Teleskop ist die Astronomin Jane Rigby. Sie zeigte einst US-Präsident Joe Biden die ersten Aufnahmen und bekam nun die Medal of Freedom, die höchste zivile Auszeichnung des Landes. Damit ehrt die US-Regierung nicht nur den Riesenerfolg von Webb, sondern auch Rigbys langjährigen Einsatz für Vielfalt in der Astronomie. Die Forscherin und ihre Frau haben oft erlebt, welche Hürden es in der Wissenschaft für Minderheiten gibt. Bekommt ein Mann oder eine Frau eine Position angeboten, mühen sich die Institute sehr oft, auch der Partnerin oder dem Partner eine Beschäftigung anzubieten. Leben zwei Frauen oder zwei Männer zusammen, ist dieser Eifer meist viel geringer, beklagt sie. Zu den Trägerinnen der Freiheitsmedaille gehört auch Sally Ride, die erste Amerikanerin im Weltraum. Jane Rigby bezeichnete die Astronautin einst als ihr Vorbild. Sally Ride habe ihr klargemacht, dass Astrophysik ein Beruf ist und dass sie auch als Frau für die NASA arbeiten könnte. Dass auch Sally Ride mit einer Frau zusammenlebte, war damals noch unbekannt. Die eine Generation ältere Astronautin ließ dies erst nach ihrem Tod öffentlich machen. Jane Rigby hat sich durchgekämpft und erforscht nun, wie schwarze Löcher die Entwicklung von Galaxien beeinflussen. Deren Licht ist oft Milliarden Jahre lang durch das All gereist. Wie die prämierte Astronomin lächelnd ausplauderte, war man im Weißen Haus völlig erstaunt, dass man Licht so ferner Objekte beobachten kann. Der Präsident sollte vielleicht mehr Sternzeit hören.
Und damit geht Forschung aktuell zu Ende. Im Studio war heute Arndt Reuning. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Mehr Wissenschaft auf die Ohren gibt es in der Deutschlandfunk-App.